Ich freue mich ganz sehr, wieder einmal bei euch sein zu dürfen. Es ist mir eine große Freude, wenn es auf dem Terminkalender steht, Dorf Chemnitz. Und das ist sehr schön, dass wir diese Gemeinschaft so miteinander haben dürfen. Herzliche Grüße von meiner Heimatgemeinde. Waren wir heute Vormittag da und die wissen auch, dass ich hier bin, lassen ganz sehr grüßen. Am Anfang ein kurzes Update zur Lage in der Ukraine. Wie es insgesamt dort aussieht, das wissen wir ja alle aus den Medien. Dort wird das ja permanent betrachtet. Aber wie ist die Situation von den Gläubigen dort? Und das unterscheidet sich doch massiv von dem, was in den Nachrichten kommt. Ich habe mit Erstaunen gehört, dass ihr mit Geschwistern zu tun habt, bekannt seid, die auch aus Mariupol kommen, beziehungsweise sich für die Stadt, die Gegend dort auch investieren. Und das ist auch gut so, freue ich mich sehr drüber. Wir haben auch eine Gemeinde in Mariupol, die wir unterstützen. Und da ist auch eine Bombe in das Gemeindehaus reingefallen, hat also Dach zerstört, das Gemeindehaus verwüstet, auch den Saal verwüstet, die Bänke umgekippt, die Dämmung, das ist alles zwischendrin, auch die einzelnen Teile vom Dach. Und es waren Geschwister und auch Flüchtlinge in dem Gemeinderaum, eine Etage tiefer, und ist niemand zu Schaden gekommen. Ja, und was könnte man sich jetzt vorstellen, was sich die Geschwister, die Brüder dort wünschen? Holt uns schnell hier raus? Nee. Der hat eine Videobotschaft uns geschickt und hat gesagt, ich bete ganz sehr für euch, für uns, dass Gott uns die Kraft schenkt, dass wir die gelegene Zeit auskaufen. Das ist Größe, wie sie nur der Herr Jesus schenken kann. Wir stehen von außen und meinen, der Krieg muss am besten sofort zu Ende kommen. Natürlich wollen wir das auch. Und das ist ja auch nicht falsch, keinesfalls. Aber diesen Blick zu gewinnen, Gott nutzt ja auch gerade diese schwierigsten, bösesten Umstände dazu, um Menschen zu retten, die sonst verloren gehen würden. Was nützt das, 50, 60, 80, 90 Jahre zufrieden und wunderbar auf der Erde zu leben und dann für ewig in der Hölle? Da lieber hier auf der Erde Schwierigkeiten, solche massiven Schwierigkeiten, dass man gar nicht mehr anders kann, als nach Gott zu schreien. Das ist Nütze. Und das gilt für die Geschwister dort in der Ukraine, aber auch für uns, dass wir eben diese gelegene Zeit auskaufen wollen uns gebrauchen lassen in dem Werk, was der Jesus für uns vorbereitet hat. Ich habe immer noch ein bisschen mit der Erkältung zu kämpfen. Ihr merkt das vom Reden her, aber ich hoffe ganz sehr auch, dass der Herr die Stimme kräftigt und bis auch zum Ende durchhalte, Kraft schenkt. Ich habe ein paar Flyer mitgebracht, die dort auf den Stühlen ausgelegt sind, auch ein bisschen was auf dem Stehtisch noch draußen. Hier geht es also aktuell um die humanitäre Katastrophe in der Ukraine, so ein Faltblatt, was kann man alles machen. Aber ich weiß ja, dass ihr so fleißig auch schon sammelt und arbeitet. Und da brauche ich euch eigentlich gar nicht viel dazu zu sagen. Aber wer noch sich Informationen holen will, praktische Evangelisation, hier ist ein Faltblatt, ein Infoblatt über die Arbeit, was da getan werden kann. Also ihr macht das schon, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gern noch mich ansprechen. Und ansonsten freuen wir uns ganz sehr über jedes Gebet, über jede Tüte Mehl, jeden Zucker und alles, was an Lebensmitteln gekauft wird, um die Pakete zu packen. Das ist ganz, ganz wertvoll. Aber vor allem auch, dass sich Menschen für den Herrn Jesus entscheiden. Und das ist in den letzten Wochen immer wieder auch als Information ins Missionswerk eingeflattert, per WhatsApp oder anderen Medien, wo wir erfahren, dort haben sich 5 Leute bekehrt, dort haben sich 7 bekehrt, dort haben sich welche bekehrt. Dem Herrn Jesus sei Dank. Ich habe für heute ein Thema herausgesucht, das ist Hebräerbrief, Kapitel 4. Und ich weiß nicht, ob ihr den Hebräerbrief in der letzten Zeit, in den letzten Jahren mal betrachtet habt. Hebräerbrief ist ein sehr anspruchsvolles Buch, aber ein ungeheuer wertvolles Buch. Und so soll heute diese Stunde dienen, den Herrn Jesus groß zu machen, aber auch euch dieses Buch so ein wenig wertvoll zu machen. Und natürlich wünsche ich mir ganz sehr, dass der Jesus jedem Einzelnen das schenkt, was jeder auch heute braucht. Und ich bin überzeugt, der Herr will das auch so schenken. Ich würde am Anfang den Bibeltext lesen Und dann wollen wir uns so Schritt für Schritt den Text nähern, auch zunächst mal dem Hebräerbrief so ein Stück inhaltlich nähern, dann auch dem Text und müssen noch einige alttestamentliche Stellen auch dazu lesen, aber eins nach dem anderen. Zunächst aus dem Hebräerbrief, 4. Kapitel, die Verse 1 bis Vers 11. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben, wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen waren. Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen, und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie hineingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündet worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind, bestimmt er wieder einen Tag ein heute. Und so sagt David, nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Bis hierher der Text, und ich versuche uns das ist mein Wunsch auch an unseren Herrn, dass er durch den Heiligen Geist uns das lebendig macht, dass wir heute nach Hause gehen und sagen, wir haben eine ganze Menge verstanden, das mögt der Herr schenken. In Gott ruhen, so soll heute das Thema sein. Und ich möchte am Anfang uns in den Hebräerbrief überhaupt hineinnehmen. Warum ist er geschrieben? Was ist der Inhalt vom Hebräerbrief? Und wie ist er in etwa aufgebaut? Der Hebräerbrief ist einer der ersten Briefe mit dem Neuen Testament. Jakobus wahrscheinlich der ganz erste Brief. Aber auch der Hebräerbrief ist noch recht früh geschrieben. Der Tempel stand noch. Die Gottesdienste wurden noch durchgeführt, also die Zerstörung des Tempels und Jerusalems unter Titus, das lag noch einige Jahre entfernt, in wenige Jahre, vielleicht ein, zwei Jahre später, nachdem der Hebräerbrief geschrieben worden war, ist dann das alles passiert. Die Juden waren also noch gewohnt, dort in die Synagoge zu gehen, beziehungsweise eben auch in den Tempel zu gehen, zu opfern, mit all den Vorschriften zu leben, die Gott durch Mose dem Volk Israel gegeben hat. Und nun war auf der anderen Seite aber ja auch schon die Christenheit entstanden. Da gab es schon die erste Gemeinde in Jerusalem und da gab es um die Gemeinde herum viele, viele Hauskreise, viele einzelne Gläubige, die vorübergehend mal gegangen sind. Auch viele Gäste und viele Interessenten, die mal sich das angehört haben, dann sind sie auch mal wieder weggeblieben. Also eine große Vielfalt an gläubig gewordenen und an Gott gläubigen Juden. Und jetzt begannen erste Verfolgungen. Es hat sich also herumgesprochen, die Christen, die glauben doch nicht alles ganz genauso wie im Alten Testament. Die machen auch nicht alles ganz genauso, wie Mose das im Alten Testament vorher oder vorgegeben hat. Und es entstand die Meinung, die Christen gehören weg. So kennen wir Paulus ja, der ja es sich zur Aufgabe gemacht hat und das aus einem guten Motiv heraus. Er meinte Gott damit in Gefallen zu tun, die Christen umzubringen, ins Gefängnis zu sperren und all solche schlimmen Sachen. Und jetzt gerieten die gläubig gewordenen Juden, die Christen, gerieten unter massiven Druck. Und da lag es nahe zu überlegen, wo ist denn das Problem? Das, was wir tausende Jahre gemacht haben, das ist ja Gottes Wort. Das kann doch nicht von heute auf morgen falsch sein. Wo ist denn das Problem? Wir gehen Sabbat in den Gottesdienst, in den Tempel. Wir opfern unsere Sachen, all das, wie wir das Jahrzehnte, Jahrhunderte gemacht haben. Und am Sonntag, da treffen wir uns und feiern das Abendmahl, halten dort unseren Gottesdienst. Ja, warum denn nicht beides? Dann haben wir die Sorge nicht, dass uns unsere Mitmenschen und Nachbarn, Landsleute, irgendwer, dass sie uns Probleme machen, dass sie uns nach dem Leben trachten, dass sie uns Böses wollen. Geht doch beides. Und die Antwort ist der Hebräerbrief. Nein, es geht eben nicht. Es geht nicht beides. Und mit beiden Fäusten, lasst mich mal so übertragen sagen, ist nicht böse gemeint, haut der Schreiber des Hebräerbriefes auf den Tisch. Es geht nicht beides. Das ist eine Frage um Leben und Tod. Warum geht nicht beides? Weil das Alte Testament, das ist der Schatten. Die Erfüllung ist das Neue Testament in dem Herrn Jesus. Und wer den Herrn Jesus angenommen hat und kehrt zurück zum Schatten, tritt Jesus Christus mit Füßen. Und das hat massive Konsequenzen. Es geht nicht beides. Ihr müsst euch entscheiden und die Entscheidung sollte normal nicht, also sollte nicht schwierig sein. Und der Hebräerbrief macht es auf eine ganz wunderbare Art. Also ich bin übrigens überzeugt, Hebräerbrief wurde von dem Apostel Paulus geschrieben. Aber man kann das nicht ganz genau sagen. Es gibt auch Menschen, die sind andere über meine Überzeugung und ich würde mich da auch nicht streiten. Lassen wir es beim Schreiber vom Hebräerbrief. Der Schreiber versucht zweierlei. Zum einen stellt er den Herrn Jesus heraus. Jesus Christus. Immer wieder der Mittelpunkt im Hebräerbrief, in dem der Schreiber zeigt, der Herr Jesus ist viel größer als das, was wir vom Alten Testament her, was sie kannten. Denn die Nachbarn, Bekannten und irgendwer, die sagten zu den Christen immer wieder, ihr habt alles über Bord geworfen, was uns über Jahrtausende Jahre wichtig und wertvoll war. Ihr wollt nicht mehr opfern, ihr achtet Mose nicht mehr, ihr achtet das Priestertum nicht mehr. Von Engeln und dergleichen wollt ihr auch nicht viel wissen. Alles, was uns heilig und wichtig ist, das habt ihr über Bord geworfen. Und das Thema des Hebräerbriefes ist, nein, aber Jesus Christus ist größer. Jesus Christus ist größer als Abraham. Er ist größer als der aaronitische Priesterdienst. Er ist größer als der Hohepriester Aaron. Er ist größer als die Engel und. Viele Dinge. Und er, auf ganz faszinierende Weise arbeitet der Hebräerbrief das eben heraus, inwieweit der Herr Jesus in allen einzelnen Punkten die Erfüllung ist und inwieweit der Jesus tatsächlich größer ist. Größer als die ganzen Dinge, die den alttestamentlich Gläubigen wichtig waren. Das ist die eine Seite, Schwerpunkt im Hebräerbrief, Jesus Christus ist größer. Aber auch zwischendrin immer wieder deutliche Warnungen. Wehe, ihr geht diesen Schritt zurück, als Wiedergeborene doch zurück zum Opfern. Wehe, dann wird Strafe Gottes auf den Fuß folgen. Und so wird das mit alttestamentlichen Beispielen untermauert und dann erklärt, warum Gott bestrafen müsste, wenn die Israeliten sich zurückwenden würden, die gläubig gewordenen Israeliten sich zurückwenden würden zum alten Opfersystem. Das ist so im Groben der Überblick über den Hebräerbrief. Heute schauen wir uns diese ersten 11 Verse vom 4. Kapitel an. Dies schließt sich ja logisch an das 3. Kapitel an. Und das 3. Kapitel, da geht es um so eine massive Warnung. Und das 4. Kapitel nimmt nochmal auf diese Warnung Bezug. Und wenn ich also aus dem 4. Kapitel heute etwas erklären will, müssen wir das 3. Kapitel auch schon mal erklären. Ich lese uns noch einmal im 4. Kapitel den ersten Vers und dann müssen wir noch mal ins Alte Testament auch springen. Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie heute folgen. Kapitel 4, Vers 1. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Es geht, und wir haben ja diesen Abschnitt gelesen, immer wieder um Ruhe, Sabbatruhe, in Gott ruhen. Was ist damit gemeint? Nun, wenn wir um Ruhe uns Gedanken machen von der Schrift her, dann müssen wir bei den ersten Blättern der Bibel anfangen. Und im 4. Kapitel wurde ja auch aus dem 1. Buch Mose da zitiert. Es geht um die Schöpfung zunächst. Schon von daher bekommen wir Informationen darüber, warum wir eine Ruhe bekommen sollen und warum Gott Ruhezeiten vorbereitet hat. Also 7. Schöpfungstag, 1. Mose 2, Vers 2 und 3, wird uns das ganz ausführlich erklärt. Gott hat die Schöpfung gemacht, Himmel, Erde, Pflanzen, Tiere, auch den Menschen als Krönung der Schöpfung. Und dann hat Gott geruht am 7. Tag. Ja, da ist uns sofort klar, ja, wozu muss Gott ausruhen? Der war ja nun nicht wirklich erschöpft und hat danach einfach einen Tag Ruhe gebraucht, weil er zu nichts mehr in der Lage gewesen wäre. Natürlich nicht. Gott ruhte am 7. Tag, aber nicht um seinetwillen, um unseretwillen, um uns dieses Prinzip deutlich zu machen. 6 Tage Arbeit und der 7. Tag ausruhen, Ruhe. Gott zog das an der Stelle schon mal fest, aber dann hören wir von diesem Thema einen Tag Ruhe in der Woche zunächst mal über eine ganz, ganz lange, über tausende Jahre gar nichts. Die Menschen, die haben auch den Sabbattag oder den 7. Tag nicht geruht. Die haben gearbeitet. Das lässt sich auch sehr leicht erklären. Ich meine, das Getreide, das verkraftet das, wenn man es einen Tag mal wahrscheinlich nicht gießt. Aber die Kühe oder die Schafe, Rinder, irgendwas, die brauchen ihr Futter. Da kann man nicht sagen, heute ist Sabbat, muss man alleine zurechtkommen. Die brauchen jeden Tag Fürsorge und Versorgung. Und so haben auch die Patriarchen, Abraham, Isaak, Jakob, die haben einfach rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, haben die gearbeitet. Aber Gott knüpft an dieses Thema wieder an, das Sabbatgebot für das Volk Israel. Und zunächst mal ist es auch rein jüdisch zu verstehen. 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 8 bis 11. Gott gibt durch Mose die 10 Gebote weiter und erklärt das auch. Am 7. Tag ist Sabbat, da sollst du keinerlei Dienstarbeit tun. Sabbat heilig dem Herrn. Ein Stück später, im 31. Kapitel, das sind nur 11 Kapitel weiter, erklärt Gott auch, dass bei Übertretung dieses Sabbatgebotes die Todesstrafe folgen muss. Gott nimmt das also jetzt ab da ganz ernst. 7. Tag ist Ruhe. Wer das nicht einhalten will, verwirkt sein Leben. Im 4. Buch Mose, Kapitel 15, gibt es noch eine Ergänzung dazu. Da wurde die Hinrichtungsart festgelegt, also Steinigung. Todesstrafe bei Übertretung. Ich kann mir gut denken, denn es gab ja Fälle, wo auch Juden das übertreten haben oder beisaßen, also aus Ausländer, die sich entschlossen haben, in Israel zu wohnen. Die haben das absichtlich übertreten und sind dann auch hingerichtet worden. Ich kann mir vorstellen, dass mancher Jude vielleicht auch mal gedacht hat, warum muss das denn sein? Warum kann ich denn nicht das und das heute auch machen? Warum muss das warten bis zum Sonntag? Warum verlangt das Gott so von uns? Aber das ist eigentlich ein völlig falsches Denken. Gott ist barmherzig mit uns. Gott meint es gut mit uns. Er hat das Beste im Sinn. Er weiß, er hat uns ja gemacht. Er weiß, wie wir gestrickt sind. Und dass man nur gut und nur, indem man Raubbau mit dem Körper betreibt, 7 Tage durchruppen kann. Das geht mal eine Zeit lang, aber dann brauchen wir einfach Erholungsphasen. Gott meint es gut mit uns. Es ist kein Gängeln, sondern Gott hat Gutes im Sinn, dass er uns einen freien Tag die Woche einräumt. Einen Tag, den wir aber nicht nur irgendwie verbringen sollen, sondern da darf man all die Dinge tun, die unter der Woche zu kurz kommen. Da zählt sicherlich die Partnerschaft, Ehe, Familie dazu. Aber eben auch Gottesdienst, wie heute hier, jetzt. aber auch Besuche untereinander, dass man mal jemand anrufen kann oder auch jemand einladen kann oder zu Besuch zu jemand gehen kann. Einfach das, wo wir sonst immer sagen, ach, ich habe keine Zeit, habe ich nicht geschafft. Gerade am Sonntag soll und darf das alles sein. Christ und Sabbat, wie ist das jetzt mit uns? Müssten wir nicht eigentlich den Sabbat einhalten? Nun, nach dem Römerbrief Kapitel 6, Vers 6 zum Beispiel oder auch anderen Stellen wissen wir, dass wir nicht mehr unmittelbar den Gesetzen Gottes, den 10 Geboten, unterstellt sind. In dem Sinne, wenn du das nicht tust, dann oder du musst das tun, weil in diesem Sinne sind wir nicht unterstellt, wir sind unter dem Gesetz Christi. Und damit sind wir auch keine Gesetzlosen und natürlich interessieren uns auch diese Gebote. Aber gerade das Sabbatgebot wird im Neuen Testament so in dieser Art und Weise nicht wiederholt. Im Gegenteil, wenn jemand eben genauso daherkommt und sagt, du musst den Sabbat einhalten, was also der Samstag ist, dann kennzeichnet das eigentlich einen Irrlehrer. Also es steht uns nicht zu jemand anderen zu sagen, du musst. Weil die Bibel nicht so weit geht und jeder, der über die Bibel hinausgeht, der geht gegen die Bibel und gegen den, der es hat schreiben lassen. Ruhetag. Warum jetzt? Also wir müssen nicht, wir dürfen und es ist wertvoll, wenn wir einen Ruhetag einhalten. Warum der Sonntag? Es gibt ja Gemeinschaften, die halten an dem Sabbat fest und drängen drauf, dass man am Samstag Ruhe halten muss. Sonntag darf man arbeiten. Warum der Sonntag? Uns ganz einfach. Die Juden, die haben sich in der Anfangszeit, wir sind hier im Hebräerbrief, anfänglich auch noch am Sabbat im Tempel getroffen. Aber am ersten Tag der Woche, der Sonntag, da haben sie sich gemeinsam getroffen, haben das Mahl gefeiert, teils in Hauskreisen, teils auch richtig eben in großen Gemeinden und haben dort ihren Gottesdienst gefeiert. Erster Tag der Woche, auch der Auferstehungstag. In der Apostelgeschichte, auch in den Briefen, finden wir das immer wieder als Bericht, nicht als Dogma, aber als Bericht, dass die Gläubigen sich am ersten Tag der Woche versammelt haben. Und so tun wir gut, das auch zu tun. Und das darf ja auch so sein. Wir springen jetzt, wird ja auch wirklich Zeit, in den Hebräerbrief wieder, drittes Kapitel. Im dritten Kapitel erfahren wir von einer Begebenheit, die sich im Alten Testament zugetragen hat. Das Volk Israel ist auf der Wüstenwanderung gewesen und eigentlich war geplant gewesen, dass das Volk Israel nur eine kurze Zeit in der Wüste mit Gott einige Erfahrungen macht und dann dürfen sie ins verheißene Land. Das Volk Israel war nur wenige Monate unterwegs in der Wüste und dann stand Mose mit dem Volk vor dem verheißenen Land. Ja, das Volk kam dann auf die Idee, sie haben gesagt, Mose, eigentlich müssten wir doch mal nachschauen, ob das, was Gott gesagt hat, auch wirklich so ist. Also Gott hat ja versprochen, ein Land, was von Milch und Honig überfließt, also ganz, ganz tolles Land mit viel Wald, Feld und sehr ertragreich. In Israel hat man früher zweimal im Jahr gesät und geerntet, was also in Deutschland oder in unseren Regionen nur einmal meist möglich ist, für die meisten Früchte zumindest. Wir müssen da mal nachschauen, ob Gott wahr seine Versprechungen wahr macht. Ja, Mose war schon ein bisschen vorsichtiger. Mose hat gesagt, ja, das können wir nicht einfach so machen, wir müssen schon erst mal Gott fragen. Und Mose fragt Gott. Sollen wir Kundschafter aussenden in das Land, sollen wir es nicht machen. Und Gott sagt, gut, okay, mach das. Wir müssen also festhalten, dass Mose nicht gegen Gottes Willen verstoßen hat, als er die 12 Kundschafter losschickte, von jedem Stamm einen. Aber ursprünglich war es nicht Gottes Idee. Diese Idee, Kundschafter auszuschicken, entsprang ursprünglich aus Misstrauen gegenüber Gottes Versprechungen. Traurig ist aber so. Die 12 Kundschafter ziehen los und sie ziehen quer durch dieses Land und sie kommen zurück mit dem Ertrag und mit den Früchten dieses Landes. Isst du gerne Weintrauben? Bestimmt, ne? Wenn die Mama Weintrauben kauft, dann sind das ja meistens irgendwie so eine Traube. Und die kann man gut und gern alleine tragen, auch in einer Plastik-Einkaufstüte oder Papiertüte. Die kommen zurück und tragen eine Weintraube an zwei Stangen, eine Stange, zwei Männer. zwei Männer eine Stange und dort eine Weintraube traf. Boah, können wir uns, also ich kann mir das nicht vorstellen. Man kann das auf Bildern sehen, aber sich vorstellen, eine Weintraube, irgendwie Dimensionen unbeschreiblich. Und genauso kommen diese Kundschafter zurück, unbeschreiblich dieses Land. Wahnsinn. Und späterhin, als das Volk Israel dann unter Josua das Land eingenommen hat, da fordert Josua seine Zuhörer in seiner letzten Rede heraus und sagt, sagt mir mal, hat Gott ein einziges Wort, was er versprochen hat, nicht erfüllt? Und das ganze Volk gibt zu und sagt, doch, jedes einzelne Wort, was Gott versprochen hat, hat er buchstäblich an uns erfüllt. Ja, also die Kundschafter kommen zurück mit diesen wunderbaren Beispielen von den wunderbaren Dingen, die Gott vorbereitet hat. Aber sie kommen auch mit dem mit, was sie eigentlich hätten nicht sehen sollen, nämlich befestigte Städte, große Menschen, Riesen, die 12 Kundschafter, die kamen sich vor wie Heuschrecken im Vergleich zu diesen großgewachsenen Menschen, die dort in diesen Städten wohnten. Und die haben auch gemerkt, genauso wie wir uns wie Heuschrecken fühlen, so behandeln die uns wie Viehzeug, was man mit den Füßen zertritt. Wir schaffen das nicht. Das war das Fazit. Das war das Ergebnis. Die Kundschafter, sie berichten dem Volk, was sie alles gesehen haben. Und das Ergebnis ist, wir schaffen das nicht. Wenn wir das versuchen, werden wir umkommen und unsere Kinder werden zur Beute und zu Sklaven von diesen Völkern werden. Und dann machen sie sich sogar aus und wollen Mose, Josua und Kaleb steinigen und alle, die sich da irgendwie hinter Mose stellen. Mose, du bist schuld an dem, wären wir nur in Ägypten geblieben. Und das ist das dritte Kapitel. Verhärtet eure Herzen nicht, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Genau das hat Gott gemacht. Euch soll ich ins Land lassen. Ihr seid's einfach nicht wert. Und diejenigen, von denen ihr prophezeit, die werden dort in dem Land als Sklaven dann dienen müssen, eure Kinder, denen werde ich schenken. Aber ihr könnt 40 Jahre quer hin und her und vor und zurück und rüber und über in der Wüste hin und her laufen, bis ihr alle gestorben seid, weil ihr nicht wolltet. Weil ihr, ja was wollten die? Weil ihr zurück wolltet. Und Gott hat es von Anfang an unter Strafe gestellt, ihr sollt nie wieder nach Ägypten zurück. Es gab auch späterhin dann immer wieder mal Bestrebungen, aber wir gehen nach Ägypten. Und Gott hat gesagt, nein, ihr sollt nie wieder nach Ägypten zurück. Und bei jeder besten oder ungelegenen Gelegenheit, wir wollen zurück nach Ägypten, da war es ja so wunderschön, Knoblauch und dies und das, was alles gab. Und Sanatorium und Ruhe. Ja, wir hatten alles vergessen. So schwört Gott in seinem Zorn, ihr sollt nicht in dieses verheißene Land hineinkommen. Und wenn wir das jetzt verstanden haben, dann haben wir den Ausgangspunkt für das vierte Kapitel. Das Volk Israel, sie haben gesagt, wir wollen es nicht. Und Gott hat gesagt, weil ihr mein Angebot so mit Füßen tretet, dann werdet ihr auch nicht hineinkommen. Ihr werdet in der Wüste sterben. Und genauso ist es dann geworden. 40 Jahre Wüstenwanderung, 40 Jahre verlorene Zeit, 40 Jahre, von denen wir in der Bibel nahezu nichts erfahren. Einfach eine Zeit, die Gottes Wort überspringt. Wertlose Jahre, eine ganze Generation stirbt dahin, bis diejenigen, die Kinder, die groß geworden sind, und da hinein können. Und dann bekommt das Volk Israel dieses verheißene Land. Josua darf es austeilen. Und jetzt zurück zur Situation im vierten Kapitel. Der Schreiber vom Hebräerbrief warnt und sagt, genau das Gleiche wie damals bei Kadesh Barnea. Das ist dieser Ort, wo das Volk Israel lagerte und die Kundschafter zurückkamen und ihre Botschaft gebracht hatten. Kadesh Barnea. Genauso wie da, so macht ihr das jetzt auch. Und wenn ihr zurück zum alten Opfersystem geht, dann ruft ihr den Zorn Gottes hervor. Ihr könnt nicht zurück zum alten Opfer. Stellen wir uns das bildlich vor, und so versucht das auch der Schreiber vom Hebräerbrief deutlich zu machen, der Herr Jesus Christus, er ist auf diese Erde gekommen. Er ist als Gottes Sohn Mensch geworden, hat Begrenztheit des Menschseins angezogen. Der Jesus wahrer Gott geblieben, aber wahrer Mensch geworden, und er hat sich dem Menschsein unterworfen. Und er hat sich von den Menschen so viel gefallen gelassen. Als Schöpfergott hat er sich widersprechen lassen. Da kamen gescheite Leute, die den Herrn Jesus versucht haben, Fallen zu stellen. Das immer wieder. Die ihm einfach widersprochen haben, dass er sich in der Bibel nicht richtig auskennt und dass er das Gesetz des Mose falsch auslegt und noch und noch. Und dann haben sie ihm ans Kreuz genagelt. Vorher zerschlagen, vorher gegeißelt. Unschuldig zum Tode verurteilt. Und der Jesus geht ans Kreuz. Warum? Weil er uns liebt und weil es die einzige Möglichkeit ist zu unserer Errettung. Denn im Alten Testament, die Opfer, die haben niemand errettet. Gott sieht im Alten Testament die Opfer, als die alttestamentlich Gläubigen gegangen sind und haben am Opferaltar das Tier geschlachtet. Dann sieht Gott darüber hinaus und sieht nach Golgatha. Und denjenigen Mann, der vorne steht und sein Schaf schlachtet und um Vergebung seiner Sünden bittet, dem vergibt Gott, weil Gott vorwärts schaut nach Golgatha. Und jetzt schaut Gott rückwärts. Er sieht unsere Sünden. Er sieht uns in unserem, ja, oftmals in unserem Dreck, den wir tun. Und dann wenden wir uns an den Herrn Jesus und sagen, vergib mir, es tut mir leid, es war falsch. Und Gott schaut rückwärts auf Golgatha. Alles vergeben, alles bezahlt. Und dann sind die gläubig gewordenen hier im Hebräerbrief und die sagen, ach, kein Problem, wir können doch trotzdem noch opfern. Wenn uns unsere Nachbarn Probleme machen, wenn wir Verfolgung, wenn wir Not haben, dann machen wir es eben wie früher schon immer. Aber wie sieht das denn Gott? Für Gott ist das ein Schlag ins Gesicht. Ja, wenn jetzt jemand, der gläubig geworden war und trotzdem mit seinem Schaf oder mit seiner Taube zum Opferaltar ging und dann dort opfern wollte, dann heißt das doch nichts anderes. Jesus Christus, dein Opfer brauche ich nicht, ich kann es so machen wie immer. Dann ist das buchstäblich das Opfer des Herrn Jesus mit Füßen treten. Das hatten sich nur die Geschwister gar nicht überlegt. Das wollten die auch mit Sicherheit nicht. Und deswegen macht das der Schreiber ihnen so deutlich. Oh, wir müssten aufpassen, dass niemand zurückbleibt. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie damals eben, dass sie dieses verheißene Land einnehmen sollten, dass Gott ihnen das alles schenken würde. So ist auch uns das Evangelium verkündigt worden, dass wir in dem Herrn Jesus Errettung, Ruhe und Freiheit von unserer Sündenschuld bekommen dürfen. Und bei denen damals verband sich das nicht mit dem Glauben. Das war nur im Kopf als Wissen. Aber als sie es anwenden sollten, als sie Gott buchstäblich vertrauen sollten, als die Kundschafter kamen und haben gesagt, ja, die haben aber solche Speere, also nicht so lang, aber so dick, und die haben Mauern, unbeschreiblich, schaffen wir nicht, dann hat Gott erwartet, dass sie ihm vertrauen. Aber es verband sich eben das ganze Erleben, was sie ja schon in Ägypten, die Plagen und dann auch, als sie aus Ägypten ausgezogen waren, die vielen Wunder, das Versorgen mit Wasser, mit Manna und so weiter, das verband sich bei ihnen nicht mit dem Glauben. Es war nur ein wertloses Kopfwissen. Und bei jeder neuen Schwierigkeit haben sie dieses Wissen nicht abrufen können und haben keinen Glauben, kein Vertrauen auf Gott gehabt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, was hat das Ganze jetzt mit uns zu tun? Das ist also die historische Geschichte. Der Schreiber vom Hebräerbrief warnt, macht nicht den gleichen Fehler wie die Generation damals. Der Schreiber führt noch weiter aus, dass das Volk Israel nie die Ruhe hatte, die Gott ihnen versprochen hatte. Also Gott hat viele Verheißungen gegeben. Das verheißene Land, ein Land, was von Milch und Honig überfließt, aber auch ein Land, wo sie zur Ruhe kommen sollten. Und jetzt erfahren wir hier, Gott sagt in seinem Zorn, nein, diese Ruhe gibt's so nicht. Und so ist es tatsächlich auch geworden, auch in den ganzen nachfolgenden Generationen. Erstens, das Volk Israel hat nie die Grenzen in Besitz nehmen können, die Gott dem Volk Israel vorbereitet hatte. Immer nur ein Teil, selbst in der Zeit, als Salomo König war und das israelische Reich seine größte Ausdehnung erreicht hatte, fehlten trotzdem noch etliche Gebiete, über die Salomo nicht König war. Und sie sind nicht endgültig zur Ruhe gekommen. Bis heute nicht. Ja, das ist ganz einfach zu erklären, wenn wir heute uns die Geschichte auch Israel anschauen, auch die vergangenen hunderte Jahre, dann ist die Geschichte Israels gekennzeichnet von Verfolgungen, von Not, von größeren und kleineren Holocausts, wo viele, viele Juden umgekommen sind, Leib und Leben verloren haben, aber wenigstens auch oft ihren Besitz, ihr Hab und Gut. Immer und immer wieder auf der Flucht und über fast 2000 Jahre hinweg verschollen in alle möglichen Länder zerstreut. Sie haben nie diese Ruhe bekommen, die Gott ihnen versprochen hat. Und jetzt lesen wir hier und im 8. Vers, denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also, wir erfahren hier in diesem Abschnitt, dass Gott für das Volk Israel noch eine Ruhephase geplant hat. Und der Plan Gottes, der geht nicht irgendwie einfach einen Bach runter, sondern wenn Gott etwas geplant hat, dann führt er es auch noch aus. Was ist diese zukünftige Sabbatruhe, die dem Volk Israel noch fehlt? Wann wird die sein? Im tausendjährigen Friedensreich ist die Antwort. Da wird das Volk Israel, der Jesus wird herrschen in Jerusalem als König, sichtbar über sein Volk. Dann werden alle Völker nach Jerusalem reisen, dem Volk Israel Gutes wünschen, sie auch materiell unterstützen, Abgaben geben und um Segen für ihr eigenes Land bitten. Dann wird das Volk in Ruhe wohnen, ohne Angst davor, dass Feinde kommen und das Land überrennen, dass irgendwo Bomben einschlagen, dass irgendwo Terror wäre, Selbstmordattentäter, all diese ganzen Sachen werden nicht sein. Ruhe. Komplett innerlich zur Ruhe kommen. Nicht mehr in dieser permanenten Angst leben zu müssen. Da kommt irgendein Araber um die Ecke und sprengt sich in die Luft und möglichst viele Israeliten mit. Das gibt's da nicht. Kein Krieg mehr. Das Kriegshandwerk wird nicht mehr gelernt. Wir kennen diesen Spruch aus dem Propheten Micha, der ist oftmals missbraucht worden. Schwerter zu Pflugscharen, das ist so dieser Friedensruf damals gewesen, aber ist aus dem Zusammenhang herausgenommen. Genauso kann man auch in der Bibel lesen, Pflugscharen zu Schwertern. Also es gibt Zeiten dafür und Zeiten dafür. Aber in diesem tausendjährigen Friedensreich, da wird man das Kriegshandwerk tatsächlich nicht mehr lernen. Und die Menschen werden in Ruhe und in Frieden leben. 1000 Jahre wird eine superschöne Zeit werden. Diese Zeit beschreibt verschiedene Propheten, Jesaja zum Beispiel, aber auch im Jeremia, auch im Hesekiel erfahren wir immer wieder auch Details zu diesem Friedensreich. Mir kommt es jetzt nochmal, und ich erkläre es kurz, auf Jeremia 31 an. Da wird diese besondere Zeit auch beschrieben, aber nicht das Äußere, sondern es wird beschrieben in Jeremia 31, Abvers 31, wie ist denn dann die Beziehung der Israeliten in diesem Friedensreich mit Gott? Und genau das ist dann auch für uns jetzt wichtig. Jeremia 31 ist übrigens deckungsgleich mit dem Hebräerbrief Kapitel 8, da haben wir wörtlich die gleichen Verse nochmals. In dieser Zeit, wenn Gott sichtbar herrscht in dem Herrn Jesus in Jerusalem, dann wird es keine Bibelstunden mehr geben, wie wir es heute hier haben, Gemeinschaftsstunden oder unter der Woche, Bibelstunden, wo man die Bibel aufschlägt und liest und lernt und uns gegenseitig auch belehrend und uns helfend, Gottes Wort zu verstehen. Diese Zeit ist gekennzeichnet davon, dass Gott selbst seine Gedanken, seine Gebote, seinen Willen unmittelbar in das Herz der Gläubigen, des gesamten Volkes Israel hineingibt. Und keiner wird zu dem anderen sagen müssen, so, ich lese jetzt mal einen Bibelvers vor und erkläre dir, was damit gemeint ist. Jeder weiß es. Jeder weiß, was Gott will. Das ist unbeschreiblich. Es ist schon eine wunderbare Situation, in der wir leben dürfen, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns ja auch Gottes Wort verständlich macht. Und der uns auch hilft, Tag für Tag die richtigen Entscheidungen zu treffen, Gottes Willen umzusetzen. Aber das hat dann nochmal eine ganz andere Qualität, wie Gott direkt wohnt und direkt spricht und direkt auch sein Wort erklärt und jedem so eingibt, dass es jeder wissen kann und auch weiß, was Gott will. Dann wird das Volk Israel richtig zur Ruhe kommen. Also ich stelle mir das total entspannt vor. Da steht man früh auf, macht halt seine Sachen, dies und das, was zu tun ist. Und Gott leitet jeden einzelnen Menschen. Du machst das und heute habe ich für dich das vorbereitet. Und jeder hat seinen Tagesablauf von Gott direkt bestimmt. Und alles greift ineinander. Jeder macht was und jeder trägt zur Gemeinschaft bei. Alle sind versorgt, allen geht es gut. Einfach nur unvorstellbar schön. Ja, beinahe wie Schlaraffenland. Da dürfen die ja nicht arbeiten im Schlaraffenland. Ja, darf man arbeiten, wertvolle Arbeiten tun, ohne sich dabei zu überanstrengen. Eine wunderbare Zeit, dieses tausendjährige Friedensreich. Und Gott lenkt jeden Einzelnen. Und da kommt man innerlich von den eigenen Wünschen, Ideen, von dem, was uns so umhertreibt, kommt man total zur Ruhe. Relaxed, entspannt, einfach. Gott sagt, das ist zu tun, das mache ich. Und das darf einem jeden wunderbar ergehen. Satan ist ja für diese Zeit weggesperrt. Während des tausendjährigen Friedensreiches Satan weggesperrt, der Verführer, der die Menschen durcheinander bringt. Damit wird es eine Zeit des Gehorsams sein. Was hat das mit uns zu tun? Der Schreiber vom Hebräerbrief, er erklärt, also für das Volk Israel, steht diese Zeit noch aus, tausendjährige Friedensreich. Aber wir dürfen das in unserem Leben jetzt schon erleben. Und alles, was ich jetzt so versucht habe zu erklären, das dürfen wir auch schon in Anspruch nehmen. Zur Ruhe zu kommen von dem Getriebensein in der Welt. Ich habe auch in meinem vorhergehenden Leben gearbeitet, mit meinen Händen Stress gehabt, eine eigene Firma und selbst und ständig, das ist ja das, was Selbstständige machen müssen, und Burnout dann auch infolgedessen gehabt, getrieben, angetrieben, wie so ein Rädchen im Getriebe. Man wird angetrieben und treibt andere mit und steckt da irgendwie zwischendrin und kann gar nicht heraus. Und viele Depressionen und auch seelische Krankheiten und infolgedessen auch körperliche Krankheiten sind dann die Folge. Und wie oft sehnen wir uns nach einem langen Wochenende oder nach ein paar Tagen Urlaub, weil man einfach den Eindruck hat, ich kann nicht mehr, ausgepowert und K.O. Das müsste eigentlich nicht sein. Gott möchte uns diese Ruhe, die dem Volk Israel noch aussteht, diese Ruhe bietet uns auch Gott an. Und das darf eben so beginnen, wie ich das versucht habe schon zu malen. Wird man früh wach, nachdem der Wecker lautstark seine Meinung kundgetan hat, dass man aufstehen müsse. Aber dann darf man doch noch innehalten, wenn der Wecker eben ein paar Minuten eher geklingelt hat, und darf schon mit Gebet beginnen. Darf sagen, Jesus, ich will mich nicht treiben lassen heute von dem, was da auf mich noch zukommt, was ich heute an Arbeit habe. Ich will mich von dir leiten lassen. Fülle du meinen Tag und hilf mir, dass ich mich nicht überarbeite, dass ich aber auch nicht faul bin. Beides ist nicht gut. Im Matthäus-Evangelium gehört zu meinen Lieblingsversen, Matthäus 11, 28. Da sagt der Jesus selber, kommet her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Hier haben wir die Ruhe wieder. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Arbeiten ja, aber nicht arbeiten bis zum Umfallen. arbeiten in den Aufgaben, die Gott vorbereitet hat. Und wenn man sich ganz früh schon dem Herrn Jesus zur Verfügung stellt, schon ihm den Tagesablauf anbefiehlt, dann wird der Tag anders ablaufen als ohne dem. Ihr könnt mir es glauben. Ich vergesse es allzu oft wieder und dann falle ich ins alte Fahrwasser zurück und dann wird ein stressiger Tag und dann gibt es eben auch Zoff in der Familie, dann gibt es Uneinigkeiten, oftmals auch in der Ehe, dann gibt es irgendwelche verschiedenen Dinge zu erklären und oder zu klären. Dann ist man unterschiedlicher Meinung und der eine noch unterschiedlicher wie der andere. Schon ist ein kleiner Streit fertig. Aber wenn man so ganz alleine für sich oder auch gemeinsam als Ehepaar den Tag mit dem Herrn Jesus beginnt, dann ist der ganze Tag komplett anders. Und ich versuche mir das immer wieder zu merken und selbst das so zu praktizieren. Aber es geht immer wieder so schnell, ins alte Fahrwasser zurückzufallen. Wir dürfen diese Ruhe in dem Herrn Jesus jetzt schon genießen. Ich versuche es nochmal zu erklären. Also zur Ruhe zu kommen von den eigenen Wünschen. Oftmals haben wir ja so Wünsche, sind es nicht immer alles falsch, aber dann verzehren wir uns danach, dann drehen sich die Gedanken nur und nur um das, was uns da eben beschäftigt und wir kommen innerlich zur Ruhe. Manchmal werden wir auch von außen her mit Dingen belastet und dann ist so dieses Kopfkino und die Gedanken kreisen darum herum und man versucht aus eigener Kraft Lösungen zu finden und kommt eben nicht zur Ruhe, sondern ist innerlich völlig zerrissen. Ein alttestamentliches Beispiel noch für jemand, der in Gottes Armen ruhte. Wir kennen ja den König David. König David war eine ganze Zeit lang, viele, viele Jahre auf der Flucht vor dem König Saul. Eigentlich hatte David das Königtum längst zugesprochen bekommen, aber in der Praxis war ihm immer noch der Saul ganz oben an der Spitze und saß eben auch auf dem Thron und hat geschaltet und gewaltet. Und immer mal wieder auch dem David hinterher, um ihn zu fangen und umzubringen. Und mehrmals stand es auf Messers Schneide und David urteilt auch einmal, nur eine Handbreit ist zwischen mir und dem Tod. Und David wusste, wenn Gott nur einen Augenblick nicht aufpasst, ist es aus mit mir. Ich bin absolut abhängig von Gottes Fürsorge und von seinen Erbarmungen. Und es war gerade erst, dass er dem Saul entkommen war, da erfährt David, Saul ist mit 3000 Leuten, David hatte 600, 500, 400, irgend sowas. Und was macht der David? Die normale Reaktion, stiften gehen, wo ganz schnell übers Gebirge, ein paar Berge drüber weg, einfach Distanz zwischen ihm und Saul bringen und seinem Heer. Ja, der David macht was ganz anderes. Der David geht ins Lager seines Feindes. Es steht nicht unmittelbar dort in dieser Begebenheit drin, im ersten Buch Samuel. Steht nicht unmittelbar dabei, aber David ist gegangen im Auftrag Gottes. Und dann geht er in das Lager, dann geht er zu dem Saul, alle schlafen, sogar die Wachen, die eigentlich nicht schlafen dürfen. Und dann schneidet er von dem Saul da ein Stück Zipfel ab. Nee, das war in der Höhle. Was hat er gemacht? Er hat einen Krug und den Speer mitgenommen. Einen Krug, einen Wasserkrug und den Speer mitgenommen. Und dann sind sie wieder gegangen. Das ist in Gott ruhen. In das Lager der Feinde zu gehen, ohne Angst. Und zu wissen, Gottes Hand ist über mir. Und um dann hinterher auch dem Saul den Spiegel vor Augen zu halten. Ich habe da nie was getan. Will dir auch nichts tun. Und Saul bekennt das dann auch, du bist gerechter als ich. Also Ruhe zu haben, selbst in schwierigsten Lebensumständen. Ich wünsche uns das ganz sehr. Und so sind wir alle immer und immer wieder in Situationen in unserem Leben herausgefordert. Und dann ist die Frage, habe ich die Kraft, dass ich mich innerlich zurücklehnen kann und kann sagen, Gott, ich vertraue auf dich. Du wirst es gut machen, auch wenn ich nicht weiß, wie das endet. Aber ich darf mich getrost in deine Hände legen, mich in deine Ruhe begeben, zur Ruhe kommen von eigenen Ideen, von dem Umsetzen wollen, von eigenen Plänen. Das wäre gut, wenn das in unserem Leben so wäre. Ich wünsche uns das ganz sehr. Ich möchte aber doch noch nicht mit diesem Schlusswort schließen, sondern noch einen ganz letzten kurzen Gedanken anfügen, der aber auch damit zu tun hat. Ich habe in der vergangenen Woche selbst eine Predigt angehört, eine Konserve. Und das Thema war eigentlich ein ganz anderes, aber dann kam so ein Beispiel in Bezug auf Evangelisation. Und da sagte der Prediger in dieser Botschaft, wir sind als Christen alle Evangelisten. Aber leider viele, viele Corona-Evangelisten. Und das hat mich schon bewegt, diese Aussage. Und vielleicht reflektiert ihr einfach mal so die letzten Wochen, Monate, mit wem habt ihr euch unterhalten, mit wem habe ich mich unterhalten und über was habe ich mich mit jemandem unterhalten. Es geht so schnell, dann beginnt man ein Gespräch und vielleicht von den ersten zwei Sätzen ist Wetter oder irgendwas Belangloses. Ja, und dann gibt es doch nur noch ein beherrschendes Thema. Corona mit diesen ganzen bedrängenden Maßnahmen, die meisten nicht wollen und manche aber doch unbedingt. Und die einen versuchen, die anderen zu evangelisieren. Wir von den Medien, wir haben auch evangelisiert und wir versuchen, andere auch zu evangelisieren. Ja, aber ist das unsere Aufgabe? Nee, dieses Evangelium nicht. Das Evangelium, das haben wir in Gottes Wort, nämlich die lebendige, frohmachende Botschaft der Errettung von Sündenschuld und eben der Befreiung von selber tun zu müssen, in Gott zur Ruhe kommen dürfen. Das ist so ein wunderbares Evangelium. Und gerade in dieser Zeit, wo es unseren Mitmenschen bis hier oben steht, Oberkante, Unterlippe, die wollen eigentlich von Corona und von allem überhaupt nichts hören. Und trotzdem unterhält man sich immer wieder drüber. Was unsere Mitmenschen brauchen, ist der Herr Jesus. Und vielleicht lässt gerade Gott die Situation, wie sie eben jetzt ist, mit Krieg, mit Corona, mit allem Möglichen zu, dass sich Menschen aufrütteln lassen. Und unsere Botschaft, die ist eben nicht Hoffnungslosigkeit im Krieg und Bombenterror oder eben Corona-Maßnahmen. Unsere Botschaft ist, es gibt Hoffnung. Es gibt eine Möglichkeit, dem gerechten Zorn Gottes zu entfliehen. Und ich wünsche uns das ganz sehr. Wir sind Evangelisten, alle. Aber dass wir vom richtigen Evangelium weitergeben. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 18 bis 21, kann man da mal in dem Zusammenhang komplett lesen. Ich zitiere mal nur die mittleren beiden Verse daraus, Vers 19 und 20. Da sagt der Apostel Paulus den Korinthern, so sind wir nun Boten an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das darf jeder. Übrigens, Paulus sagt nicht, so sollt ihr nun Boten an Christi Statt werden. Nein, wir sind's. Wir sind Boten. Wir sind alle Evangelisten und Boten an Christi Statt. Die Frage ist nur, wie gut. Aber da dürfen wir uns ja verändern lassen und da brauchen wir alle Hilfe und Veränderung und der Jesus möchte das auch schenken. Und deswegen habe ich hier nochmal das Traktat, ihr kennt das, ich habe das schon öfters mitgehabt, mein Schwiegervater geschrieben, was ist der Sinn deines Lebens? Vielleicht denkst du auch, ach, ich bin eigentlich kein Evangelist und wenn ich mich mit Leuten über den Glauben unterhalten soll, dann kommt nur Gestammel raus und eigentlich kann ich das nicht. Aber ein Traktat weitergeben, das kann man. Und ein Traktat, wenn man zum Lidl, zum Aldi, zum Kaufland geht und an der Stelle, wo man die Sachen einpacken kann, einfach das liegen lässt. Dann brauchen wir noch nicht mal jemand persönlich ansprechen. Oder vorausgesetzt, es schönes Wetter, kann man es auf eine Parkbank legen. Steinchen drauf, dass der Wind wegweht. Und dann mehr und mehr bekommt man Mut und dann darf man es auch mal in einem persönlichen Gespräch weitergeben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn uns der Herr Jesus die Augen öffnet und wir uns diese öffnen lassen, dann dürfen wir Evangelisten sein. Ich wünsche uns das ganz sehr. Amen. Ich hoffe, ich habe nicht ganz so furchtbar überzogen. Ja, das mache ich gern. Lieber Vater im Himmel, wir haben in dein Wort hineingeschaut und dürfen feststellen, immer wieder, du meinst es so gut mit uns. Und als du auf den ersten Blättern der Bibel schon festgelegt hast, ein Tag soll Ruhe sein, da hast du uns im Blick, da willst du uns Gutes tun und uns beschenken, mit Ruhe und mit freier Zeit. Und jetzt, da wir dir gehören dürfen, dein Eigentum sind, befreit von Sündenschuld, von dem Druck, sündigen zu müssen, da dürfen wir jetzt die Ruhe in dir genießen. Bitte bring uns mehr und mehr dahin, dass wir zur Ruhe kommen von unserem eigenen Willen, von unseren eigenen Wollen, Bestrebungen und unseren eigenen Taten, sondern dass wir in dem leben, was du vorbereitet hast. Und wir lesen es, was du gesagt hast, Herr Jesus, deine Last ist sanft und dein Joch ist leicht. Du willst uns Ruhe schenken für unsere Seelen. Wir wollen das heute ganz neu und ganz bewusst in Anspruch nehmen und dich bitten, dass du in unser Herz einziehst und die Ruhe schenkst, die wir brauchen, aber dass wir nicht nur ruhen, sondern auch nützlich für dich sind, dass noch viele Menschen dich finden. Wir bitten auch jetzt ganz konkret auch noch einmal für die Ukraine, bitten für die Deinen dort, die zu leiden haben, die alles entbehren müssen, was uns selbstverständlich ist, dass du sie trotzdem versorgst und dass du sie bewahrst und dass du sie zum Zeugnis sein lässt dort für ihre Mitmenschen, die hilflos sind und die hoffnungslos sind. Danke, dass wir diese Hoffnung in unserem Herzen haben dürfen. Amen.